Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Auf der Insel Rügen, da ist die Polizei gerade in einem ziemlich rätselhaften Fall unterwegs. Astrid Pankok jetzt bei mir im Studio. Astrid, da ist ein Mann verschwunden. Was ist dazu bisher bekannt?
Der Mann hat zuletzt in Juliusruh gearbeitet, kam aber danach nicht zu Hause in Dranske an. Dass so schnell nach einem Erwachsenen mit größerem Aufgebot gesucht wird, das ist schon relativ ungewöhnlich. Konrad Bofald im Vorpommern-Studio, was kannst du uns an Informationen dazu geben?
Also der 53-Jährige hatte am Dienstagabend noch ganz normal in einer Kurklinik in Juliusruh gearbeitet. Aber was nach Feierabend passiert ist, das ist jetzt die große Frage. Sein Auto steht noch auf dem Parkplatz. Seine Tochter hat ihn dann als vermisst gemeldet, weil er nicht nach Hause kam. Ihr Vater gelte als sehr korrekt und zuverlässig. Sowas passe überhaupt nicht zu ihm. Die Polizei war gestern schon mit einem Hubschrauber und Wärmebildkamera im Einsatz. Ohne Erfolg. Die Fährtenhunde hatten aber an verschiedenen Stellen angeschlagen. Deshalb wird heute nochmal das Auto untersucht, auch die Klinik und die Umgebung. Aktuell sind 10 Beamte im Einsatz. Je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, könnten noch weitere Kollegen und eventuell auch die Wasserschutzpolizei dazugeholt werden. Ob dem Mann tatsächlich etwas zugestoßen oder ob er aus freien Stücken weggegangen ist, ist aber noch völlig unklar.
Ja, und deshalb bittet die Polizei jetzt auch um Unterstützung. Wie kann man den Mann denn erkennen?
Er hat schon ein relativ auffälliges Erscheinungsbild. Er ist 1,80 Meter groß und kräftig, hat ein Piercing über dem linken Auge und trägt einen Kinnbart. Auffällig sind auch seine Tattoos an den Armen und er trug zuletzt eine grüne Jacke und eine Hose von Borussia Dortmund.
Ein Foto des vermissten Mannes finden Sie auch online auf ndr.de/mv. Wenn Sie ihn gesehen haben oder Hinweise haben, können Sie sich an jede Polizeidienststelle wenden. Wie antworten auf die hohen Preise an den Zapfsäulen? Seit dem Iran-Krieg steigen und steigen die Preise. Stark steigende Ölpreise, heißt es von den Mineralölkonzernen dazu. Aber es ist auch die Rede von Mitnahmeeffekten, also dass da eine Situation ausgenutzt wird, um mehr Gewinn zu machen. Und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sprach sogar von Abzocke. Jetzt soll sich etwas tun, dass die Preise zumindest etwas sinken. Das ist das Ziel, also eine Entlastung für die Verbraucher, für Verbrennerfahrer und auch für die Wirtschaft. Der Bundestag hat jetzt mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen das sogenannte Kraftstoffpaket verabschiedet. Gabriele Intemann mit den Einzelheiten.
Mit dem Gesetzespaket wird die sogenannte 12-Uhr-Regel eingeführt. Tankstellen dürfen ihre Preise künftig nur noch einmal täglich am Mittag erhöhen. Preissenkungen sind dagegen jederzeit möglich. Außerdem wird die Aufsicht über die Mineralölkonzerne verschärft. Durch eine Beweislastumkehr müssen Unternehmen künftig nachweisen, warum sie Preise erhöhen und wie ihre Preisstrukturen aussehen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche räumte nach der Abstimmung ein, dass das Paket möglicherweise nicht ausreicht, wenn der Iran-Krieg länger dauert.
Ich bin deshalb sehr offen dafür, nachzudenken, ob wir die Pendlerpauschale temporär erhöhen. Diskutiert wird auch über das Thema Stromsteuern. Insgesamt Energiepreise zu senken.
Kritik kam von der Opposition. Die AfD geht davon aus, dass das Paket nichts bringt. Der energiepolitische Sprecher Leif Erik Holm warf der Regierung deshalb vor, die Bürger zu veräppeln.
Sie simulieren hier Hilfe. Es ist keine Hilfe, es ist unterlassene Hilfeleistung.
Die Linke spricht sich für eine sogenannte Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne aus. Christian Görke fordert außerdem eine sofortige Entlastung.
Und deshalb schlagen wir vor, ein Energiekrisengeld von 150 Euro für alle.
Die Grünen stimmten zwar zu, kritisierten aber, dass das Paket die Energiekrise nicht in ihrer Gesamtheit angehe.
Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem Preissteigerungen an den Tankstellen besser kontrolliert werden sollen. Das war Gabriele Intemann aus dem ARD-Studio in Berlin. Und jetzt weiter mit Meldungen im Überblick. Verteidigungsminister Pistorius hat das Vorgehen der USA und Israels im Iran-Krieg kritisiert. Bei einem Besuch in Australien sagte der SPD-Politiker, weder habe es im Vorfeld Gespräche dazu gegeben, noch gäbe es eine Strategie und ein klares Ziel. Das Schlimmste sei aus seiner Sicht, dass es keine Exit-Strategie gäbe, also einen Plan, um den Krieg auch wieder zu beenden. Pistorius betonte erneut, dass Deutschland nicht in den Iran-Krieg hineingezogen werden wolle. Ein 55-Jähriger hat durch einen Betrug bei einem Autokauf rund 33.000 Euro verloren. Nach Angaben der Polizei in Heringsdorf hatte er das Auto auf einer großen Online-Plattform für Gebrauchtfahrzeuge gekauft. Nachdem er den Kaufpreis an den angeblichen Händler überwiesen hatte, brach der Kontakt ab. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Betrüger ein falsches Inserat unter dem Namen eines echten Fahrzeughändlers erstellt. In einem weiteren Betrugsfall im Internet hat ein Ehepaar offenbar 60.000 Euro bei einem Anlagebetrug verloren. Wie die Polizei Ueckermünde mitteilte, wurden innerhalb von 6 Wochen mehrere Überweisungen getätigt. Dabei wurden immer höhere Gewinne versprochen und empfohlen, die Investition zu erweitern. Als die Familie schließlich vergeblich ihr Geld zurückforderte, wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. 12:05 Uhr. Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR 1 Radio MV. Bislang hat es nicht geklappt mit den Versuchen, den Wal auf einer Sandbank in der Lübecker Bucht freizubekommen. Noch lebt der Buckelwalbulle, so muss es heißen. Noch lebt der Buckelwalbulle. Wie es ihm genau geht, das ist schwer zu sagen. 15 Tonnen wiegt er ungefähr. Zurzeit wird mit Baggern ein weiteres Mal versucht, eine Schneise in die Sandbank hineinzukriegen. Diesmal versucht man, das freizuschaufeln, damit er dadurch ins freie Wasser gelangen kann. Vor Ort in Niendorf ist unser Reporter Hauke Bülow. Hauke, wie weit ist denn der Bagger inzwischen vorangekommen?
Also losgelegt haben die Bagger am frühen Vormittag. Kurz nach Sonnenaufgang haben sie sich zwar schon in Bewegung gesetzt, darunter ein Amphibienbagger, der vom Wasser aus die Rettungsrinne für den Wal graben soll. Dann allerdings haben sich die Fachleute vor Ort, Meeresbiologen, Umweltschützer, Behörden, nochmal intensiv ausgetauscht und den finalen Plan geschmiedet. Nun also laufen die aufwendigen Baggerarbeiten. Ein Bagger hilft von der Landseite aus und baut sich selbst eine Brücke in Richtung Wal, von der aus dann gegraben wird. Der Amphibienbagger nähert sich dem Wal von Wasserseite aus.
Wie groß sind denn eigentlich die Chancen, dass der Wal diese ganze Aktion überlebt? Er liegt ja schon seit Montag auf der Sandbank fest.
Ja, da sind Sie hier sehr klar. Die Chance, dass der Wal wirklich gerettet wird, also auch langfristig überlebt, die sind sehr gering. Zum einen weiß niemand, ob er sich, wie geplant, wirklich in Bewegung setzt, wenn die Rinne für ihn geschaufelt wurde, oder ob er sich möglicherweise auch zum Sterben hierher zurückgezogen hat. Zum anderen ist dem Wal auch nicht wirklich damit geholfen, wenn er zurück in der Ostsee ist. Er ist hier nicht heimisch, es fehlen Artgenossen, es fehlt Nahrung. Er müsste also den Weg zurück in die Nordsee finden. Dabei können ihn die Tierschützer mit Booten unterstützen. Aber ob er die Hilfe annimmt, auch dahinter steht ein großes Fragezeichen. Aufgeben wollen die Helfenden aber auf keinen Fall. Jetzt konzentrieren sie sich auf den ersten Schritt.
Weiterer Versuch, den gestrandeten Buckelwal in der Lübecker Bucht ins freie Wasser zu bekommen. Danke für die Informationen, Hauke Bülow. So, und jetzt klicke ich hier mich mal weiter durch. Ja, hier habe ich's. Jetzt sind wir beim Thema Waldbrand. Man würde es nicht denken, aber wir sind aktuell Ende März schon mittendrin in der Waldbrandsaison. Die Gefahr ist insgesamt noch nicht extrem hoch, aber sie besteht. Im Forstamt Jasnitz südlich von Schwerin, da gilt jetzt Stufe 3 von insgesamt 5 Stufen. Dort gibt es auch besonders viele Kiefernwälder. Deswegen gehören Mecklenburg-Vorpommerns Wälder bundesweit ja auch zu den gefährdetsten Gebieten. Denn Kiefernwälder, die brennen ja besonders schnell. Schauen wir mal zurück auf das vergangene Jahr. Dafür gibt es jetzt eine Statistik. Franziska Drewes, wie oft hat es denn gebrannt?
49 Mal und damit 29 Mal häufiger als im Jahr zuvor. Meist entstehen die Feuer, weil Menschen fahrlässig handeln. Es gibt nur einen natürlichen Grund, das ist der Blitzschlag. Der kam aber im vergangenen Jahr nicht vor. Allein 17 Mal hat es im Forstamt Neupudagla auf Usedom gebrannt, höchstwahrscheinlich, weil die Feuer absichtlich gelegt wurden, so Anna Wildbret. Sie ist bei der Landesforstanstalt für die Waldbrandstatistik mit zuständig. Ein Täter konnte aber nicht ermittelt werden.
Da muss man sagen, ist auch schwer einzugreifen, weil wenn jemand einen Waldbrand verursachen möchte, dann wissen die Menschen in der Regel auch genau, wann sie und wo sie und wie sie ein Feuer legen müssen, damit es eben zu einem größtmöglichen Schaden kommt.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 12 Hektar Wald vernichtet. Zum Vergleich, beim größten Waldbrand der Landesgeschichte 2019 bei Lübten waren es rund 950 Hektar.
Ja, das war schon Wahnsinn. Was sind denn die häufigsten Ursachen, wenn durch Menschen im Wald Feuer entsteht? Also jetzt mal abgesehen davon, wenn es absichtlich gelegt wird.
Zum Beispiel durch Lagerfeuer, die nicht richtig abgelöscht werden, weggeworfene Zigaretten, die noch glühen, aber auch Autos, die wild im Wald geparkt werden. Die Unterböden erhitzen sich während der Fahrt und so kann sich das trockene Gras auf dem Waldboden schnell entzünden.
Die Förster in den Wäldern, die versuchen vorzusorgen, damit es im Fall der Fälle nicht so schnell brennt. Was machen die zum Beispiel?
Sie legen Schutzzonen an, etwa an Straßen oder Bahnstrecken. Die sind 1 bis 4 Meter breit und darauf wächst nichts. So kann ein Feuer schlimmstenfalls nicht so schnell auf Bäume übergreifen. Und dann wird aufgeklärt, etwa mit Hinweistafeln an Waldparkplätzen und Wegen. Und die Landesforstanstalt hat Unterrichtsmaterial entwickelt für Klassen, die dann selbstständig im Wald damit arbeiten können, so Anna Wildbret.
Es gibt zum Beispiel ein Spiel dazu, wie anhand von Pantomimen erklärt wird, wie man sich zu verhalten hat im Wald, damit erst gar kein Waldbrand entstehen kann. Wenn die Kinder dann selber darauf kommen, wie ich mich dann verhalten muss im Wald, dann vergessen die das einfach nicht mehr.
Gerade jetzt, noch bevor die Bäume richtig neu austreiben und in heißen, trockenen Sommermonaten, ist die Gefahr am größten, dass Feuer im Wald entstehen kann.
Knapp 50 Mal gab es im vergangenen Jahr Brände in Wäldern des Landes. Danke, Franziska Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur.
Und apropos